Manche Themen schieben wir weg. Den Tod, die Trauer, das, was uns Angst macht. Aber wenn wir hinschauen, verändert sich unser Blick auf das Leben. 10 Gespräche, 10 Mutmacher. Trau dich hinzuschauen. Die neue Staffel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trau dich hinzuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Heute schließen wir eine kleine Reihe ab. 3 Folgen lang ging es um denselben Mutmacher. Schiebe das Wichtige nicht auf. Und dies heute ist der 3.
Wir haben in dieser Reihe ja schon mit Nadja Seipel und auch Julia Stumpf gesprochen. Heute erzählt unsere Gästin Katrin Seifert, wie es ist, wenn das Wichtige einem nicht durch einen einzigen Schock bewusst wird, sondern über Jahre, ganz langsam.
Katrin ist Journalistin und schreibt unter einem Pseudonym. 6 Jahre lang hat sie ihren Mann begleitet, der mit Anfang 50 die Diagnose Alzheimer bekam. Ein Arzt, ein Vater von 3 Kindern, mitten im Leben. In ihrem Buch Lückenleben erzählt sie davon, ziemlich schonungslos, offen und vor allen Dingen, Lea, mit überraschendem Humor.
Mit der Diagnose ist etwas zerbrochen, das wir alle für selbstverständlich halten. Die Vorstellung, dass wir wissen, wie es weitergeht. Sie sagt einen harten Satz über diese Zeit. Aus ihrer Ehe auf Augenhöhe sei ein Versorgungsmodell geworden. Liebe Katrin, schön, dass du heute bei Sterben und Trauern zu Gast bist. Katrin, als Journalistin lebst du ja von der Sprache und hast erlebt, wie dein Mann im Laufe der Jahre seine Sprache verloren hat. Gibt es ein Wort, das du seither nicht mehr sagen kannst, ohne ja, dass das mitschwingt?
Ich bin mal pingelig oder kümmelspaltend und würde sagen, er hat die Sprache nicht verloren, sondern die hat sich verändert. Verstanden habe ich ihn ja schon noch sehr lange bis zum Schluss, aber er hat nicht mehr sprechend zu mir geredet, sondern eher körperlich oder handelnd oder mit dem Gefühl, aber nicht mehr viel mit Worten. Also es entwickelte sich schon so ein sehr eigener Humor und auch ein unfreiwilliger, der uns aber sehr, sehr getragen hat. Ganz zum Schluss weiß ich, dass wir mal 2 ukrainische Frauen bei uns hatten, wo es so ein bisschen darum ging, die Alltagspflege zu helfen. Die haben sich vorgestellt und die eine wollte alles ganz bestimmt richtig machen, war mit dem Google-Übersetzer da und schrieb dann da rein, hat ihr Mann eine bestimmte Diät? Und ich so wirklich sehr doof, nee, der mag Pudding. Und sie erzählten auch von dem Wirren des Krieges und auf einmal schoss der Älteren von beiden so ganz spitz raus, ihr Mann mag Putin? Nein, 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 er mag Pudding, Pudding. Ja, und mein Sohn, der saß daneben und sagte, hä, was soll das denn sein, Schoko-Putin? Das waren immer so Momente, wo wir dann auch alle gelacht haben und er auch mitgelacht hat, ohne dass er vielleicht das so verstanden hat. Aber das Gefühl hat er ja mitgekriegt.
Ja, oder und die natürlich auch ein Stück Leichtigkeit eben trotz des schwierigen Alltags wahrscheinlich eben noch bringen auch, ne?
Ja, ich weiß, als die Pflege, also wenn man häusliche Pflege hat, dann wird das einmal im Jahr getestet und überprüft mit ganz vielen Fragen. Und eine davon war, dass sie meinen Mann gefragt haben, schlägt ihre Frau sie? Einfach um zu gucken, ob häusliche Gewalt im Pflegealltag vorkommt. Die Frage ist ja total berechtigt, aber da hat mein Mann dann sehr klar und westfälisch geantwortet, nicht mehr als nötig. Muss man wissen, der war 2 Köpfe größer als ich und ich wäre da im Leben nicht rangekommen. So. Aber das waren immer so Momente zwischen Entsetzen und Schoko-Putin. Genau.
Ja, Katrin, jetzt sind wir quasi schon mittendrin, auch hinsichtlich deines Mannes. Der war ja Anfang 50, als er die Diagnose Alzheimer bekam. Er war Arzt, Vater von 3 Kindern. Und
von 5. Er hatte 5? Noch 2, ja, er hatte hey, noch hat 2 Kinder.
Ach so.
Aus erster Ehe und
ah, okay.
Die will ich bei ihm nicht unterschlagen.
Nein, 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 nein. Die gehören unbedingt dazu, ja. Und er stand ja wie man heute so schön sagt, mitten im Leben. Und von einem Tag auf den anderen zerbrach ja die Illusion, so das eigene Leben sei planbar. Mit einem Demenzkranken lässt sich das Morgen ja nicht mehr so planen oder gar nicht planen. Es zählt nur das Hier und Jetzt. Und 6 Jahre lang hast du Marc durch seine Alzheimer-Erkrankung begleitet. Und im September 2022 ist er gestorben. Viele Menschen ziehen sich ja in so einer Situation, das haben wir auch immer wieder erfahren, in vielen, vielen Gesprächen, zurück, wenn die Krankheit ins Haus kommt. Du hast das Gegenteil getan. Du hast sie quasi rausgetragen, im Spiegel 2019 angefangen, öffentlich über die Krankheit deines Mannes zu schreiben. Daraus ist dann auch ein Buch geworden, Lückenleben, mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich. Was waren denn damals deine Beweggründe dafür? Natürlich bist du Journalistin, aber das heißt ja nicht, dass man das auch, das Persönliche auch nach außen trägt.
Ganz am Anfang, die ersten Artikel, die ich geschrieben habe, die hat mein Mann noch gegenlesen können, so wie er alle Artikel von mir immer zeitlebens gegengelesen hat, seitdem wir uns kennengelernt haben. Und er war damit einverstanden. Und mein Mann war Nephrologe, also Nierenfacharzt, und hat auch einen Großteil seiner Berufstätigkeit sehr intensiv medizinisch gearbeitet. Und ich glaube, in so einer Konstellation denkt man eh nicht immer, dass das Leben planbar ist und dass wir alles aufschieben bis zur Rente. Oder ja, ich glaube, gegen diese Art von sehr nachvollziehbar, aber auch ein bisschen naivem Hochmut hat er immer gewarnt. Wer jeden Tag auf der Intensivstation arbeitet, der weiß, dass das dann nicht so funktionieren muss.
Die eigentliche Frage war ja auch, du hast über das geschrieben, was du mit einem Alzheimer-kranken Mann im Alltag auch erlebt hast. Und mich hatte ja interessiert, wie kam es, dass du das nach außen getragen hast? Was war deine Motivation? Was war das, was du damit erreichen wolltest?
Also ich könnte mich jetzt feiern und sagen, ich wollte Aufklärung, aber ich glaube, das ist totaler Bullshit. Ich habe mein ganzes Leben lang geschrieben und deswegen da auch. Es gab einen sehr, sehr tollen Redakteur beim Spiegel, Janko Tietz, der mir damals in so einem heiligen Moment in die Augen geguckt hat und gesagt hat, schreib das auf, weil du das kannst. Und manchmal reicht ja auch so ein Stups von außen, der einen denn dazu bringt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, ich hatte ganz große, hehre Absichten. Vielleicht war das eine Form von Verarbeitung. Vielleicht wollte ich den Kindern unbewusst was mitgeben für die Zeit später, wenn wir beide nicht mehr sind. Vielleicht war das meine Art, Geld zu verdienen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde immer misstrauisch, wenn das denn so nachträglich mit einem hehren Ziel, Entschuldigung, verkitscht oder überhöht wird, weil ganz viel macht man auch so aus der Situation. Und ich war Gott froh, dass ich einfach schreiben noch konnte.
Sind bestimmt viele dankbar, dass sie deine Zeilen lesen dürften. Wenn du zum Beispiel wahrgenommen hast in deinem Alltag, dass dein Mann angefangen hat, überall Notizzettel ranzukleben mit so Selbstverständlichkeiten, ne? Also Fußballtraining um 16 Uhr, Brot kaufen. Ja, aber bis zu dem Tag, wo er deinen Geburtstag vergessen hat. Wann hast du gemerkt, spätestens dann wahrscheinlich, aber dass es mehr ist als eine Zerstreutheit bei deinem Mann?
Es gab nicht diesen einen großen Moment, sondern so wie du sagst, viele kleine, wo man dann das Unwetter herannahen sieht. Wir sind relativ zügig durch die Diagnostik gekommen, ja, weil es auch viele Jungerkrankte mit einer demenziellen Erkrankung gibt, die lange durch Fehldiagnosen sich erstmal schlagen müssen. Ist das jetzt eine Depression? Ist das sind das Stoffwechselerkrankungen? Ist das ein Burnout oder so? Bei uns ging das, glaube ich, im halben Jahr oder so relativ schnell, muss man tatsächlich sagen. Aber ich weiß noch, dass einer der ersten Besuche in der Gedächtnisambulanz, da hat die Oberärztin zu mir gesagt, nein, Alzheimer ist das nicht. Ihr Mann kann sich noch so wahnsinnig jovial unterhalten. Und damals habe ich die schon angestarrt und dachte, nee, falls er spielt wie einer, der sich noch wahnsinnig kollegial unterhalten kann, weil das ist ja allen oder vielen Erkrankten, es ist typisch für die Erkrankung, dass man versucht, einfach den Alltag aufrechtzuerhalten mit aller Kraft, die man hat. Und dazu gehört auch, im Sprechen so zu tun, als wäre man noch der Alte.
Aber andererseits, Katrin, mit 50 denkt man jetzt nicht unbedingt sofort an Alzheimer. Vielleicht liegt da ein ganz schwerer B12-Mangel vor, der derartige Ausfallerscheinungen mit sich bringen kann.
Ja, bei der Menge an Fleisch, die er gegessen hat, war das unwahrscheinlich.
Ja, aber ich wollte nur sagen, so der erste Impuls ist wahrscheinlich nicht Alzheimer. Und von daher gesehen kann ich auch so die Oberärztin ein bisschen verstehen, weil da guckt man erstmal anders drauf, vermutlich. Ne? Aber war dir von vornherein klar, das ist mehr?
Nein. Ich bin ja keine Ärztin, keine Medizinerin. Ich bin heute davon überzeugt, dass mein Mann das sehr viel früher wusste. Und das glaube ich, dass der bestimmt schon ein Jahr vor der feststehenden Diagnose wusste, was ihm blüht. Der war ja nicht doof, der war nur dement.
Du erzählst ja, was irgendwie auch überrascht, dass dein Mann nach Diagnose irgendwie in gewisser Weise ein anderer geworden ist. Ne? Er musste die Fassade auf einmal nicht mehr halten. Er konnte sich fallen lassen. In der Diagnose sozusagen konnte endlich sagen, wenn es ihm schlecht ging. War die Diagnose am Ende auch, ich sag mal, eine kleine Erleichterung, so bitter wie die Gesamtsituation auch war?
Ja, ich finde schon, dass er so geblieben ist, wie er war. Also so typisch westfälisch, sehr lakonisch. Das waren so diese Charaktereigenschaften, die sind geblieben. Was natürlich wegfiel, das war sicher ein Segen, wenn man als Arzt, als Mediziner die Diagnose bekommt, darf man natürlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr arbeiten. Mhm. Aus versicherungsrechtlichen Gründen. Das ist ja auch sehr richtig, bevor da irgendwelche Fehler passieren. Und das ist, glaube ich, ein großer Druck gewesen, der von ihm abfiel. Jetzt kann ich anderen Versehrten, mir Anvertrauten, nicht durch eine Nachlässigkeit oder durch einen Fehler schaden.
Du hast ja auch mal beschrieben, Katrin, dass Marc direkt quasi nach der Diagnose gleich ein paar Dinge geregelt hat. Unter anderem hat er gesagt, ich komme ins Heim, wenn ich den Kindern bei der Diagnose... Sie waren damals 8, 10 und 12 Jahre alt.
Und die anderen beiden.
Und die anderen beiden natürlich, ja. Ich habe jetzt mich nur auf eure beiden.
Die anderen beiden waren schon erwachsen, ja, ja.
Ja, wenn ich denen nicht mehr gut tue. Und er hat dir seine Bankkarte gegeben, weil er wusste, dass er mit Geld wird nicht mehr richtig umgehen können.
Ja, also ich würde mal vorsichtig sagen, den Westfalen ist nicht so zu eigen, dass sie wahnsinnig viel im Voraus regeln. Das mit dem Heim hat sein Arzt ihn gefragt. Ja, der hat tatsächlich einmal gesagt, wann ist für sie ein guter Zeitpunkt? Mhm. Und dann hat er das mit den Kindern gesagt. Und manchmal nehme ich ihm heute noch ein bisschen übel, dass er nicht gesagt hat, wenn ich meiner Frau nicht mehr gut tue.
Ja.
Ja.
Aber das ist schon in Ordnung. Die Frau konnte für sich selber sorgen.
In guten wie in schlechten Tagen, ja.
Genau. Und das Zweite mit der Bankkarte, ja, das ging jetzt nicht sofort von jetzt auf gleich. Und auch das mit dem Führerschein abgeben, da tun sich nach meiner Erfahrung Männer auch ein bisschen schwerer als Frauen, weil das viel mit Autonomie zu tun hat. Aber wir dann irgendwann gedacht haben, verdammte Axt, wenn dann was passiert, dann haben wir nicht nur die Pflege, sondern auch noch die Schuld. Das war uns zu viel.
Alzheimer-Erkrankte, den gibt man ja quasi immer recht, ne? Also man begibt sich ja da im Laufe der Erkrankung in eine andere Wirklichkeit, würde ich mal sagen. Die bist du wahrscheinlich auch mitgegangen. Aber was ich mir gerade vorstelle, da verschiebt sich ja auch eure Position als Partnerin und Partner. Also vielleicht konntet ihr euch nicht mehr so auf Augenhöhe begegnen, wie ihr es von früher kanntet. Was hast du gemerkt, dass sich diese Beziehung vielleicht auch verändert hat?
Na klar verändert die sich. Ich würde noch an dem einen Satz davor, Alzheimer-Kranken gibt man immer recht. Ja, das steht in Lehrbüchern und ist auch toll, wenn das funktioniert. Aber haben Sie mal einen Partner, der 50 Tuben Zahnpasta kauft und dann versteckt für den Fall, dass die ihm geklaut werden? Irgendwann gerät auch das Rechtgeben so an seine natürlichen Grenzen.
Auf jeden Fall.
Deswegen würde ich sagen, das ist zwar ein hehrer Vorsatz, dass man das so machen sollte, aber also ich würde das für mich bestreiten, dass ich das richtig gut hinbekommen habe, dass ich ihm immer in allem recht gegeben habe.
Ja.
Und natürlich verändert sich so ein Verhältnis, ganz klar. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was Alzheimer-typisches, sondern ist mit allen maximal invasiven und existenziellen Krankheiten so.
Du hast es ja auch mal, Katrin, mit einem sehr klaren Satz auf den Punkt gebracht. Aus eurer Ehe auf Augenhöhe sei ein Versorgungsmodell geworden. Wann hast du gemerkt, dass sich die Beziehung derart verschiebt, eben von Partnern zu Pflegerin und Patient quasi?
Ja, also das merkt man natürlich im Laufe der Jahre. Mein Mann hat da Vorsorge getroffen, der wollte nie gepflegt werden von mir. Also da musste ich dafür sorgen, dass das andere tun und dass das professionelle Pflegekräfte tun. Aber natürlich in dem Moment, wo man dann guckt, ist das Testament da, ist die Patientenverfügung da, ist, habe ich eine Bankvollmacht, die über den Tod hinaus Bestand hat. Das sind ja alles so kleine Momente, wo man denkt, ja, das haben wir früher anders geregelt.
Mit der Diagnose ist ja eigentlich auch eure komplette Zukunft, ich will nicht sagen zerbrochen, aber du wusstest, sie ist möglicherweise nicht so lang, wie wenn er diese Krankheit nicht gehabt hätte. Das heißt, du weißt, dein Partner lebt nur noch begrenzt und man trauert ja auch irgendwie um diese gemeinsame Zukunft, um den Menschen, der zwar noch lebt, aber vielleicht nicht mehr so lange. Was ist das für ein Gefühl?
Beratungsstellen nennen das die weiße Trauer, also dass man schon mal ein bisschen vorab trauert. Wir konnten jetzt nicht plötzlich und unerwartet über die Traueranzeige schreiben, weil sich das ja tatsächlich schon angekündigt hat.
Ja.
Aber vielleicht ist es eine andere Form von Trauer, als wenn jemand beim Verkehrsunfall ums Leben kommt und man so wirklich gerissen wird. Das hier ist eher eine Trauer mit Vorbereitung gewesen.
Du beschreibst ja auch diese sogenannte prämortale Trauer sehr ausführlich, also dass du deinen Mann verloren hast, während ja er noch da war. Und dieses Trauern um einen lebenden Menschen, was ist das für ein Gefühl?
Naja, das ist ein Partner, der jetzt nicht mehr alle Texte meines Buches lesen konnte. Das ist ein Partner, der nicht mehr zu den Elternsprechtagen geht, weil das ein zu großer Stress ist. Das ist ein Partner, der die Finanzen nicht regelt oder auch nicht guckt, wo wir vielleicht in Urlaub fahren. Das ist, glaube ich, das, was sich am meisten verschiebt. Und so wahnsinnig, wahnsinnig viel, das ist, finde ich, ein Phänomen, kommt man gar nicht zum Denken währenddessen und Reflektieren, weil da die Buntwäsche wartet, der Hund, drei Kinder, die aus der Schule kommen, weil der Pflegedienst klingelt, die Tabletten sind alle, können Sie da nochmal gucken, weil der Blutdrucksenker irgendwie nicht eingestellt, wir haben einen Arzttermin, ach, der Fensterputzer, das könnte ich jetzt noch total bequem 3 Minuten weiter aufzählen. Und in solchen Momenten denkt man nicht, oh, die Augenhöhe verschwindet, sondern man denkt einfach nur, ist mir doch egal, ob der Fensterputzer jetzt da ist oder nicht. Soll er halt wieder gehen, wenn er nichts zum Putzen findet.
Mich würde mal interessieren, Katrin, wie hat denn euer Umfeld so darauf reagiert? Euer engerer Freundeskreis, wie sind die damit umgegangen? Hast du gespürt, dass die eventuell sogar auf Distanz gehen? Oder gab es da auch viel Unterstützung und Zuwendung? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das wurde mir am Anfang gesagt oder prophezeit, dass so der Hälfte unseres Freundeskreises, also dass ich der halbieren würde. Das habe ich jetzt nicht so erlebt. Im Gegenteil, jeder hat so ein bisschen gegeben, was er konnte. Ja, eine gute Nachbarin hat meiner Tochter weiter Klavierunterricht gegeben, was ich ganz toll, toll, toll fand. Eine andere Nachbarin und gute Freundin, über die ich auch viel geschrieben habe in dem Buch, die hat versucht, mit den ganzen Hölzern, die mein Mann beschnitzt hat und bearbeitet hat, eine Ausstellung zu machen. Dann haben wir einen Singabend organisiert, damit er ein bisschen noch seinen schlechten Schlager hören kann. Jeder hat sozusagen das gegeben, was er konnte. Und wenn es auch nur eine etwas labberig schmeckende Erbsensuppe war, die vor der Tür stand. Insofern war das nicht eine Erfahrung, die ich jetzt teilen könnte, dass Freunde sich zurückgezogen haben. Vielleicht aber auch deswegen, weil ich sehr, ja, fast würde ich mal sagen, aggressiv damit umgegangen bin und das tatsächlich vielen erzählt habe. Das wusste unsere Supermarktleiterin, genauso wie die Leute an der Tankstelle, wenn denn mal jemand kommt, der komisch Englisch einkauft, wie man früher zum Clown gesagt hätte, dann kommt irgendwann auch die Frau und legt das Geld nachträglich hin.
Ja, hast du dich ausreichend gesehen in dieser Zeit? Oder hast du manchmal auch gedacht, mein Gott, mir schwinden langsam die Kräfte und es muss natürlich immer weitergehen, aber ich würde mich auch mal freuen, wenn man mehr nach mir schaut?
Das ist eine total verbotene Frage in der Zeit, weil die sich wirklich nicht stellt. Dafür ist die Gleichzeitigkeit von zu erledigenden Kleinprojekten so maximal, das Letzte, was ich gebraucht hätte, wäre eine Kur gewesen in der Zeit, weil man dazu tatsächlich nicht kommt.
Du hast den Kopf nicht dazu.
Ja, ich habe von einem guten Freund mal den Spruch gehört, im Endspiel hat man keinen Schnupfen. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also
ja,
da
sehr schöne Metapher.
In solchen Situationen überlegt man jetzt nicht, und wer denkt mal an mich? Es gibt regelmäßige kleine und Großkatastrophen, ja. Und ich glaube, das flankierende Flennen gehört dazu. Aber alles andere wäre total widersinnig gewesen.
Welche Erwartungen von außen, sag ich mal, haben dich vielleicht auch getroffen? Oder konntest du komplett ablegen, was andere in dem Moment von dir erwarten, was du doch eigentlich machen müsstest? Du hast aufgezählt, die Wäsche stapelt sich. Welche Erwartung von außen hat dich vielleicht auch am meisten geärgert?
Ich glaube eher die Erwartungen, die nach seinem Tod eintraten, ja, wie man heute, immer noch heute auch in der Großstadt als Witwe aufzutreten hat. Ich weiß, dass ein guter Freund mal gesagt hat, naja, dann trägst du halt ein Jahr lang schwarz, ist doch nicht so schlimm. Und das Unkonventionelle während der Krankheit war, glaube ich, akzeptierter. Vielleicht, weil die Krankheit auch so viel Unkonventionelles zutage fördert. Aber ich stelle fest, ich habe auch Kulturwissenschaften früher mal studiert. Und so diese alten Bräuche, wie man sich als Witwe zu verhalten hat, interessanterweise anders als Witwer, das ist heute immer noch stark vertreten.
Gerade in der Großstadt?
Ja, hätte ich jetzt also von der Großstadt auch nicht so gedacht, aber es sind ja ganz archaische Muster und Verhaltensweisen, die einem auch Struktur und Trost geben. Deswegen ist es klar, dass wir Menschen da lange dran festhalten.
Aber du hast dich ja nicht einfach diesen Konventionen unterworfen, sondern ich musste wirklich schmunzeln und es hat mich auch angerührt, als ich das gelesen habe, dass du dir ja auch Kraft auf eine Weise geholt hast, die viele überraschen wird. Nämlich einmal im Monat hast du gefeiert, offenes Haus, Wein und Ruhm, ein Pianist, gemeinsames Singen und das mitten in all dem Schweren. Ich kann mir vorstellen, das hat unglaublich gut getan in diesem Moment.
Naja, zur Wahrheit gehört dazu, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, also den haben die anderen gesoffen. Wir haben den angefangen, weil tatsächlich mein Mann so wahnsinnig gerne, der war bei diesen Musikabenden einfach gern dabei und hat dem gelauscht. Ja, vielleicht, weil das auch ein nicht sprachlicher Moment der Teilnahme möglich machte. Man kann der Musik zuhören, die andere singen. Das waren jetzt für mich auch nicht Abende, wo ich total frei und unbeschwert gewesen wäre, weil, naja, es fängt schon an, wenn man für 15 Leute oder so kocht, muss das ja auch organisiert werden.
Auch nicht ganz stressfrei, aber, ja.
Aber mich hat sehr erfreut, ich habe mich daran erfreut, dass alle auch auf diese Art und Weise mit so 2, 3, 4 schlechten Liedern meinem Mann eine Freude gemacht haben. Und ich habe mich daran erfreut, dass er da so entspannt hat. Und das wiederum war ein gutes Gefühl. Meine Kinder nehmen mir das aber heute noch übel. Es ist noch, dass meine Tochter mal sehr indigniert gefragt hat, sag mal, gab es das Lied "Im Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen" wirklich?
Ja. Henry Valentino.
Und ja. Also sie kann da nicht richtig glauben, dass sie von Eltern gezeugt wurden, die das mal gehört hatten.
Und, ja.
In deiner Familie oder in eurer Familie soll es ja, ich sag mal, einen Satz geben, der euch beflügelt hat. Also Papa hätte es so gewollt. Wie hat euch dieser Satz geholfen, vielleicht auch weiterzumachen, weiterzuleben?
Das ist so ein bisschen die maximale emotionale Drohung, wenn meine Tochter nicht für Mathe lernt oder so, ja, dann kann man das ganz gut mal anwenden. Und auch wenn die Jungs nach dem Abitur, wenn die in die Welt hinausziehen oder so, dann finde ich, ist das immer so der allerletzte Segen, der dem Ganzen noch eine Aktion, das irgendwie zum Abrunden bringt. Aber tatsächlich ist mehr damit verbunden, dass wir ihn nicht nach seinem Tod ganz aus unserem Leben kicken, sondern dass er immer wieder ein bisschen auch mit noch teilhaftig sein kann.
Mit vielen schönen Erinnerungen, die ihr dann im Alltag beibehaltet wahrscheinlich, ne?
Ja, und auch manchmal die schlechten. Also er hatte einen ganz und gar schlimmen Hemdgeschmack. Das muss man, kann man jetzt nicht für irgendwie schönreden oder so. Und dass die Kinder darüber lästern, finde ich ein gutes Zeichen, dass sie sich das inzwischen auch erlauben.
Katrin, wir kommen zum eigentlichen Mutmacher dieser Folge. Er heißt, schiebe das Wichtige nicht auf. Du hast diesen Satz nicht als Ratschlag gelernt, sondern gezwungenermaßen auch gelebt. Viele Menschen sagen, das Wichtige mache ich, wenn mehr Zeit ist, wenn die Kinder groß sind, wenn ich Rente kriege. Du hast erlebt, wie schnell dieses irgendwann verschwinden kann. Was würdest du jemandem sagen, der das Wichtige immer vor sich herschiebt?
Dem würde ich vielleicht sagen, das mache ich heute noch genauso. Und das ist so eins der ganz großen Konventionen. Man glaubt immer, dass man nach so einer Erfahrung danach im Hier und Jetzt lebt. Man glaubt, dass man dann tatsächlich das Wichtige nicht aufschiebt. Man glaubt, dass man die Kleinigkeiten mehr wertschätzen kann. Man glaubt, dass man irgendwie wenigstens als Äquivalent zu dieser Leidenszeit eine höhere Bewusstseinsstufe erlangt hat, ist, glaube ich, totaler Bullshit. Ich reg mich immer noch über Kleinigkeiten auf. Ich schiebe auch Sachen erfrischend lange vor mir her, die ich längst hätte machen können. Und die Demut zu erleben, dass es zwar immer in so Elisabeth Kübler-Ross-Büchern gesagt wird, ja, man trauert in bestimmten Phasen, man lebt im Hier und Jetzt. Und
mittlerweile auch wissenschaftlich einigermaßen überholt, ja.
Ja, und genauso ist das auch mit dem Aufschieben. Ich glaube, man kehrt zurück zum Leben, wenn man auch wieder prokrastiniert, auch die schönen Dinge.
Du hast auch gesagt, und das habe ich mir vom Anfang gemerkt, dadurch, dass dein Mann Arzt war, auf der Intensivstation gearbeitet hat, hast du gesagt, war schon dieses Gefühl von Anfang an da, dieser Demut zu wissen, es kann jederzeit zu Ende sein. Hat er denn oder habt ihr gemeinsam vielleicht auch euer Leben schon so gestaltet, dass ihr gesagt habt, wir erleben die Dinge jetzt, ohne sie zu überhöhen?
Ich würde dir so gerne sagen, dass wir das gemacht haben.
Nein, musst du gar nicht. Du hast ja gesagt, dein Mann hatte dieses Bewusstsein, dass es auch zu Ende gehen kann und auch schneller zu Ende gehen kann als Arzt auf der Intensivstation. Ne? Hat er daraus irgendwas für sich gezogen?
Ich glaube, wenn er jetzt daneben säße, ja, und dir zugehört hätte, dann wäre das Maximale, was er rausbringen würde, ein Jo. Also, und wenn ich jetzt reden würde, ich würde mich um Kopf und Kragen reden und irgendwann sagt er, Katrin, nun nimm dich mal nicht so wichtig. Ich glaube nicht an den Tünef. Das kann sein, dass so seine Ethik und seine Haltung davon geprägt worden ist. Aber schon darüber zu reden, hätte sich für ihn nicht gut angefühlt. Und für mich auch nicht, weil es die Menschen in so zwei Gruppen teilt, nämlich die, die das Leben verstanden haben und die das Leben nicht verstanden haben. Und es ist ja keine Garantie, wenn man jemanden 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre pflegt, dass man dann als Ausgleich, als Karma-Ausgleich sozusagen Lebensverständnis kriegt. Mhm. Wer sagt das? Also ich kann mich heute immer noch wahnsinnig über eine Parkknolle aufregen oder über einen nicht ausgeräumten Geschirrspüler. Und in Wirklichkeit müsste ich sagen, Kinder, gibt Wichtigeres im Leben. Lasst uns das Geschirr gemeinsam wegräumen.
Ja. Aber Katrin,
es gelingt mir nicht.
Nichtsdestotrotz Gibt es Momente in deinem Alltag, wo du zur Ruhe kommst, wo du dich darauf besinnst, was du auch in deinem Leben schon geleistet und mitgemacht hast, während du ja während der Erkrankung, während des Alzheimers gesagt hast, da habe ich gar nicht danach gefragt, was ich jetzt brauche. Aber erkennst du für dich jetzt gerade selbst, was du vielleicht umso mehr in deinem Leben brauchst, ohne das zu überhöhen jetzt?
Ich gehe mal von der anderen Seite ran. Ich habe ja noch einen zweiten Job und mache eine Berufsberatung für junge Mütter nach der Babypause. Mhm. Und ich suche denen in einem Tag einen neuen Job. Kommen zu uns und unterhalten sich mit mir. Und ich glaube, der Grad der Wahrhaftigkeit, der hat sich nochmal krass verstärkt. Also ich kann deutlicher Dinge auf den Punkt bringen. Ohne Selbstüberhöhung glaube ich, dass ich eine ganz gute Menschenkenntnis habe, dass ich mit eigenen Schwächen und Stärken genauso umgehen kann wie die von Fremden, ja, und dass es mir nicht mehr so viel darauf ankommt, so zu tun, als ob. Mhm. Und insofern bin ich paradoxerweise in dem Job besser geworden, wo es darum geht, die Hüllen auch gut abzuschälen, damit man zu dem Kern eines jeden Menschen vordringen kann und das zu finden, was ihn wirklich ausmacht, um dann einen Job zu finden, der ihn zufrieden macht und glücklich. Also da finde ich, habe ich eine große Fokussierung nochmal gemerkt. Aber also meine drei Kinder, die würden sich jetzt gerade wegschmeißen, wenn ich sagen würde, ich finde auch zur Ruhe. Es tut mir leid.
Du bist ja offensichtlich nicht der Typ, der sozusagen von seinem Naturell her Ruhe ausstrahlt und auch unbedingt die Ruhe sucht und braucht, sondern du bist ja, so wie ich dich gerade auch wahrnehme.
Ja, vielleicht schon, aber wenn wir eine Maus im Haus haben, ja, dann kümmern sich drei Kinder um die Maus und einer beugt sich dann immer über die Maus und sagt, keine Angst, sie hat viel mehr Angst vor dir als du vor ihr. Ja. Und mich ärgert das denn so, dass sie zur Maus sprechen und nicht zu mir.
Ja, aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, hast du während der Zeit, der Alzheimer-Zeit mit deinem Mann doch gelegentlich sicherlich auch mal diese Situation reflektiert, überlegt, wie ergeht es mir eigentlich dabei? Wie verändert es mich oder verändert es mich gar nicht? Oder hast du vor allen Dingen funktioniert? Weil all das, was der Alltag an Herausforderungen und an Notwendigkeiten bringt, musst du ja auch noch wuppen. Wie warst du in dieser Situation?
Ich glaube, wir waren beides. Also ein ganz großer Teil ist natürlich Alltagswupperei. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir dann einfach vielleicht auch nur auf dem Sofa saßen und ich seine Hand gehalten habe und dann kann man sich ohne Worte verstehen. Mhm. Und ich weiß ganz am Ende, da kam mal so eine, da lagen wir auf seinem Bett und waren so ein bisschen auch, haben die Decke angeglotzt, kam so eine dicke Fliege, die sich auf das Knie gelegt hat oder gesetzt hat und dann sagte mein Mann auf einmal, wir haben genug. Und ich fand den Satz so schön und habe den dann sofort mit einem schwarzen Edding an die Wand geschrieben. Und erst später habe ich gemerkt, dass der beides bedeuten kann. Also auf der einen Seite, wir haben genug geleistet, wir haben genug getan, wir haben uns genug angestrengt. Ja. In seinem Fall, wir haben genug Kinder.
Ja.
Aber auch dieses Versuch nicht, das Maximale noch aus meinem Leben rauszuholen. Wenn es denn soweit sein sollte, dann ist es auch gut, wenn es soweit ist. Und dieses, wir haben genug, das war so ein Augenblick vielleicht.
Ja, sehr interessante Botschaft.
Ihr wart euch vor allem genug. Ja. Und Katrin, trotzdem, du hast erzählt, dein Mann ist von einem auf den anderen Tag zu Hause gewesen, weil er nicht mehr als Arzt arbeiten durfte. Manche würden dann vielleicht, und in dem Moment war er ja noch relativ, sag mir, wenn ich es falsch ausdrücke, klar im Kopf, ja, noch einigermaßen euren Alltag bestreiten. Gab es einen Moment in dir, wo du vielleicht aber doch auch gedacht hast, ich möchte mit meinem Mann, solange er noch so klar ist, dieses und jenes erleben. Und vielleicht ging es ja deinem Mann auch so. Und jetzt weiß ich ja, seid ihr nicht die großen Träumer, wir müssen das noch machen. Wir sind genug oder wir haben genug, ja. Aber vielleicht ist es ja trotzdem so, dass ihr nochmal in dieses eine Café gehen wollt. Ich weiß es nicht. Ich rede gerade so, wie es mir wahrscheinlich ergehen würde. Lass uns nochmal diese kleinen Dinge, die uns auch in den vergangenen Jahren getragen haben, nochmal gemeinsam erleben.
Mein Mann wollte immer einen Hund haben und den haben wir dann gekauft.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wie man das netter sagen kann, aber tatsächlich haben wir den Hund gekauft.
Ja, immerhin.
Das
ja, gesagt, also lass uns abwarten mal, schauen mal, wie sich alles weiterentwickelt, sondern sofort gehandelt.
Der Diagnose, und das ist ja auch eine ganz tolle Ablenkung, weil wenn man so einen kleinen Hund hat, der noch erfrischend höflich alle halbe Stunde gegen irgendwelche Möbel pieselt, dann hat man eine tolle Ablenkung.
Wie heißt der Hund?
Das ist eine Charlie. Und die hätte eigentlich lebenslanges Inkontinenzrecht, weil sie wirklich einen ganz tollen Dienst verrichtet hat in all den Jahren. Die gibt's aber immer noch.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Gerade kleine Hunde werden ja auch noch ein bisschen älter. Genau, das ist sowas, was ich meinte. Also wieso noch einen Wunsch erfüllen, der vielleicht jahrelang in einem steckte, den man sich jetzt vielleicht schneller erfüllt hat noch, als man hätte sich vielleicht sonst noch Zeit gelassen, ne? Ja.
Ja, Katrin, kommen wir noch zu unserer abschließenden Rubrik, was trägt? Und zwar 5 kurze Fragen mit der Bitte auch um 5 kurze Antworten. Und die erste Frage an dich ist, was hat dich in diesen 6 Jahren am meisten überrascht? Und zwar an dir selbst.
Dass mich wahrscheinlich nicht viel überrascht hat.
Welche Konvention hast du am liebsten über Bord geworfen?
Ja, die mit der Trauerphase, mit wirklich diesem Leitkit.
Welches Lied habt ihr auf euren Partys am lautesten gesungen? Henry Valentino im Wagen vor mir oder noch was anderes?
Nein. Ich liebe das Leben.
Ja, auch sehr schön.
Was? Oh, das ist eine schwierige Frage für dich, Katrin. Ich warne dich vor. Was tust du heute bewusst, weil du weißt, wie schnell es vorbei sein kann?
Heide, naja. Habe ich einen Joker?
Ja. Du kannst jemanden anrufen, wenn es schnell geht.
Was tue ich heute? Also ich kann sagen, was ich heute anders mache als früher.
Ja.
Geht das auch?
Na klar.
Ja. Ich habe interessanterweise 2 Jahre nachdem Marc gestorben ist, ein ganz wunderbares neues Getränk für mich entdeckt. Paloma. Und das würfel ich Tag und Nacht, weil das ganz großartig schmeckt. Und ich erfreue mich daran, dass man im höheren Alter einen Geschmack noch neu entdecken kann. Insofern, wer immer das Zeug vertreibt, der macht es gut. Und ich habe ihn sehr gern.
Last but not least, was würdest du deinem früheren Ich am Tag der Diagnose sagen?
Die Kinder kommen gleich nach Hause, mach Mittagessen.
Sehr schön. Ja, vielen
War
Dank, Katrin.
War das genug alles?
Ja.
Ja, ganz hervorragend. Also was mir wirklich imponiert hat, ist, dass du bei all dem, was du erlebt hast und das auch auf eine sehr wirklich prägnante Art und Weise schildern kannst, keine Schwere ausstrahlst, sondern ich kann mir so ein bisschen vorstellen jetzt, wie euer Alltag ausgesehen hat, in dem nämlich...
Zum Glück kannst du das überhaupt nicht und da bin ich sehr...
Ja, nein, aber wie du nimmer müde und so mit deinem Naturell einfach die Dinge angepackt hast, bei all dem, was das an erheblichen Schwierigkeiten mit sich bringt, aber so nach dem Motto, never give up, wir ziehen das durch. So habe ich ein bisschen den Eindruck, ja. Und wenn es so war und du dich gut gefühlt hast, finde ich das ganz großartig.
Da muss man immer vorsichtig sein, weil wenn solche Eindrücke bei einer Lesung auftreten, dann
grätsch
ich sofort dazwischen und sag, ich war immer müde, ja,
okay.
Weil für jemanden, der das im Publikum hört, der denkt, ach scheiße, ich habe es genauso schwer wie die und die ist auch noch Pilates gestählt. Also das ist so eine Art von ich will jetzt nicht sagen Verkitschung, aber die Realität sieht ja genau so aus, dass ich tränensackig da genauso rumgeschlurft bin wie jeder andere. Vielleicht hört sich das mit launigen Worten leichter verdaulich an, aber ich kann nicht sagen, dass ich Vertreterin des Mottos Never Give Up oder so gewesen wäre, okay, weil das ist eine Überforderung und in dem Moment wäre ich jedem, der dann so launig mir gegenübertritt, mit dem nackten Hintern ins Gesicht gesprungen, weil ich gedacht hätte, und ich soll jetzt auch noch strahlen bei dem, was ich machen muss. Und da bin ich immer sehr vorsichtig bei Lesungen, dass nicht der Eindruck entsteht, ich wäre so Pflege-Superwoman oder so, weil das so eine doppelte, so ein Schlag ins Gesicht ist für alle die, die damit im Moment zurechtkommen müssen.
Ja, danke, dass du das nochmal so eingeordnet hast.
Ja. Ich hätte auch selber wahrscheinlich mein Buch nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Also jedenfalls nicht in der Zeit, weil ich denke, will ich jetzt sehen, dass es andere noch schwerer haben oder will ich sehen, dass die es viel besser hinkriegt als ich. Wir haben ja immer nur unsere sehr begrenzten Ressourcen und damit müssen wir irgendwie durchkommen, weil uns ja keiner fragt, können wir es nochmal zurückdrehen, 5 Jahre oder 10 oder 15? Und deswegen ist das, glaube ich, nachträglich die größte Hilfe, die ich geben kann, wenn ich sage, boah, ich war da jetzt nicht Woman of the Year, ganz bestimmt nicht.
Und so auf unser Gespräch zurückblicke, dann bleibt bei mir auf jeden Fall hängen, dass du ja schiebe das Wichtige nicht auf, für euch nicht überhöht habt, sag ich mal. Ne? Und trotzdem habt ihr ja dafür gesorgt, dass es theoretisch einen Heimplatz gibt, dass du die Bankkarte hast. Also dieses, was für deinen Mann, für Marc in dem Moment mit der Diagnose Alzheimer wichtig war, hat er ja für sich geregelt. Und es braucht keine großen Reisen, Träumereien, die jetzt unbedingt ins Hier und Jetzt geholt werden müssen, weil ihr euch hattet.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe 1,5 Jahre jeden, der mich gefragt hat, voll ins Gesicht gelogen. Und das mit dem Heim ist im Gange. Ja, das läuft. Die Wahrheit ist, ich habe es bis zum allerletzten Tag vor mir hergeschoben. Und wenn ich nicht eine gute Freundin gehabt hätte, die auch Journalistin, Storytelling, dann mit der Geschichte Heim abtelefoniert hat und zufällig einen noch freien Platz ergattert hätte, wäre das auch wieder ganz anders ausgegangen. Also wir waren, ich würde es gerne anders sagen, aber wir waren leider nicht so geordnet und vorbereitet, wie es klingt. Ich habe wirklich eiskalt gelogen. Ja, das mit dem Heim ist...
Läuft.
Ja. Und trotzdem wirkt es nicht unsympathisch. Ja. Im Gegenteil, deine Offenheit, deine Klarheit finde ich imponierend. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Der Mutmacher dieser Folge heißt Schiebe das Wichtige nicht auf. Katrin hat gelernt, im Moment zu leben, weil die Zukunft wegbrach. Aber wie gelingt das jemandem, dem gerade kein Schicksalsschlag diese Dringlichkeit aufzwingt?
Und das ordnet für uns wieder Dr. Nele Stadtbäumer ein, Psychologin und Trauerbegleiterin. Sie sagt, was man ganz konkret mitnehmen kann. Nele, warum brauchen wir oft so einen Schock, bevor wir das Wichtige anpacken? Und geht's nicht auch ohne?
Es ist ohne Schock auf jeden Fall schwerer, sich zu verändern. Solange alles normal läuft, da hält unser Gehirn Veränderung erstmal für nicht unbedingt notwendig. Wir sind auf Stabilität aus, wir denken in Mustern. Und das ist auch wichtig, damit unser Gehirn auch nicht überlastet wird mit allen Eindrücken und Reizen, die am Tag auf uns einprasseln. Aber ein Schockmoment, der durchbricht erstmal diesen kompletten Autopiloten, in dem wir denken. Und plötzlich wird aus dieser sehr abstrakten Sterblichkeit, die wir alle wissen, dass wir alle irgendwann mal sterben werden, wird auf einmal wirklich eine konkrete Sterblichkeit und auch eher ein Gefühl. Es fühlt sich auf einmal nach mehr an. Wir haben Bilder im Kopf, Erinnerungen, die hochploppen. Und natürlich können wir eine Veränderung auch ohne Schock anstoßen, aber es braucht dann wirklich kleine bewusste Erschütterungen, die wir machen.
Was wäre denn eine konkrete Sache, die jemand, der uns gerade zuhört, jetzt sofort tun könnte, Und zwar jemand, der etwas Wichtiges seit langem vor sich herschiebt. Wie kommt man relativ schnell erstmal vom Vornehmen ins Tun?
Vom Vornehmen ins Tun kommen wir am besten, indem wir nicht das ganze Vorhaben direkt angehen, sondern den nächstkleinstmöglichen Schritt. Ich glaube, das kennen wir alle. Und ich finde, welche Frage da wirklich sehr hilft, ist wirklich, was ist der erste Schritt, der so klein ist, dass ich keine Ausrede mehr habe und ihn sofort machen kann. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, zum Beispiel man ist in einer Streitsituation mit seinem Vater beispielsweise und hat so das große ganze Ziel, sich wieder mit dem Vater zu versöhnen, dann würde ich gar nicht direkt das Gespräch suchen und das muss ja auch vorbereitet werden, man will sich vielleicht Sätze bereitlegen, sondern wirklich dann sagen, ich schreibe heute eine Nachricht mit 3 Sätzen. Das war's. Kleinstmöglicher Schritt, den man heute noch am besten sofort mit umsetzen kann.
Wo liegt der Denkfehler, wenn man sagt, ich mache das, sobald ich Zeit habe, sobald ich vielleicht den Mut habe oder auch Geld habe? Was übersehen wir dabei?
Der Denkfehler ist eigentlich wirklich dahinter, wir behandeln Zeit, Mut und auch Geld wie Ressourcen, die einfach von selbst auftauchen. Und dabei entstehen diese Ressourcen meist wirklich erst durch eine Entscheidung, die wir bewusst treffen und nicht einfach so. Das heißt, auch im Umkehrschluss, Mut kommt in der Regel nicht vor dem Handeln, sondern durchs Handeln. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich mache das, wenn, warten wir wirklich auf ein Gefühl, auf ein Szenario, was entstehen soll. Dieses Gefühl tritt ganz oft aber erst ein, wenn wir die Handlung gemacht haben. Wir werden zum Beispiel mutiger, wenn wir uns Dingen stellen, vor denen wir Angst haben. Und ich würde sagen, das ist der größte Denkfehler, den wir dabei wirklich übersehen.
Ja, und ich freue mich immer auf den Schluss unseres kurzen Gesprächs, nämlich auf deinen Mitnehmensatz. Heute die Frage, was bleibt von diesem Mutmacher aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, ein Satz, den ich eben schon mal gesagt habe, Mut kommt in der Regel nicht vor dem Handeln, sondern durchs Handeln.
Dankeschön,
Sehr Lele. Schön, ja.
Das war unser Gespräch mit Katrin Seifert und auch die Tipps von Nele Stadtbäumer. Lieben Dank euch beiden. Und lieben Dank, Katrin, dass du uns so offen und so klar an deiner Geschichte teilhaben lassen hast.
Ja, und wie immer unsere Empfehlung, wenn euch diese Folge etwas gegeben hat, schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, www.sterben-und-trauern.de. Und ihr findet uns auf Instagram, TikTok, YouTube und Facebook, überall unter Sterben und Trauern.
Und in der nächsten Folge, da geht es um einen neuen Mutmacher, ermögliche Versöhnung. Zu Gast ist dann Chris Paul, eine der Pionierinnen der Trauerbegleitung in Deutschland. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Tschüss.